Bitte.
Schwester und Freunde, es ist schön, dass wir hier wieder beieinander sein dürfen. Mir ist immer recht wohl im Kreise derer, die, wie Luther sagte, mit Ernst Christ sein wollen. Es sei mir erlaubt, einen kurzen Hinweis auf den Büchertisch zu geben. Ich habe gar nicht viele Bücher dabei, weil meine Frau, meine Buchhändlerin, nicht mit dabei ist. Sie ist ja, wie wir hörten, am Knie operiert und muss jetzt langsam wieder laufen lernen. Sie ist aber auf gutem Wege und lässt recht herzlich grüßen. Ich habe mein neuestes Buch dabei, Der Gott der Bibel ist ganz anders. Ich hatte es an verschiedene Brüder geschickt und ein Bruder, der schrieb mir wahrhaftig, ich habe die Hälfte gelesen, ich höre auf, ich lese nicht weiter, das ist ja lauter Gesetz. Da hatte ich doch was anderes erwartet. Ich habe dem Bruder geschrieben, lieber Bruder, du musst weiterlesen. Man kann doch nicht ein Buch halb lesen und dann urteilen. Du liest ja auch nicht die Bibel halb und urteilst dann lauter Gesetz. Wo bleibt die Christusethik? Da musst du doch in der Bibel weiterlesen und hier auch. Es sind zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt auf 19 Seiten, das sind die 10 Gebote. Ich hatte noch nie in meinem Leben über die 10 Gebote geschrieben, das erste Mal. Aber ich denke, das ist heute höchst aktuell, sehr aktuell heute. Sehr aktuell. Denn das sehen wir ja an der Gesellschaftsordnung und bis hinein in die christlichen Kreise, wie diese Gebote übertreten werden. Und wir finden ja von den 10 Geboten alle bis auf das Sabbatgebot im Neuen Testament wieder, aber nun auf einer ganz anderen Ebene, nicht als Gesetz mit Fluchandrohung, wehe, wehe, sondern als Ermunterung für die Erretteten. Ein Schwerpunkt, das sind also die Gebote, denn Gott ist auch der fordernde Gott und ich denke, das wird heute weithin verschwiegen, wenn so viel die Rede ist von dem lieblichen, freundlichen oder harmlosen Gott, zuständig für Wohlbefinden und Sündenvergebung. Nein, er stellt Forderungen an das Geschöpf und er hat heilige Normen. Die 10 Gebote, das sind so die Grenzpfähle, wie die beleuchteten Grenzen an der Autobahn etwa, wo man sieht, halt, wenn du darüber kommst, dann geht's in den Abgrund. Und so ist es ja, wenn man diese Gebote nicht mehr beachtet. Aber ein zweiter Schwerpunkt ist dann natürlich der gnädige, liebende, erlösende Gott. Von der Liebe Gottes ist die Rede. Und von den Gerichten. Wie passen die Gerichte mit der Liebe Gottes zusammen? Also ich möchte da den Leser ein bisschen in die Enge treiben, dass er mitdenkt und mitzittert. Wie geht es denn am Ende aus? Was für ein Gottesbild haben wir? Und das ist auch wichtig für unser eigenes Leben. Ein Bruder hat es mal so ausgedrückt, welche Vorstellung der Mensch von Gott hat, so wird er selber. Der Gedanke an einen grausamen Gott schafft erbarmungslose, grausame Herzen. Wenn aber Gott der ist, der alles toleriert, naja, dann tolerieren wir eben auch alles, wie das leider weiter heute bis in die Kirchen geschieht. 8,80 €, der Gott der Bibel ist ganz anders und ich habe auch meine Übersetzung des Neuen Testaments, kostet nur noch 10 € statt 20, also 9,95 € und 5 Cent habe ich für einen Transport draufgeschlagen. 10 € statt 20, früher 20 €, der Hensler Verlag, die Verlage werden heute sehr unruhig, nervös, wenn es nach ein paar Jahren nicht schnell die Umsatzgeschwindigkeit verlangsamt, schnell runter. Naja, es ist ja Ihr Vorteil, Sie haben ja was davon. 10 €, denken Sie an Weihnachten, denken Sie an Geschenke. Ich komme dieses Jahr wohl nicht mehr hierher, heute Abend und morgen können Sie es einfach so kaufen. So, noch ein Wort zu dem Thema von morgen Vormittag. Das ist sehr christozentrisch. Da kann uns Jesus ganz groß werden nach Johannes Evangelium 5. Verse 19 bis 30, die Vollmacht des Sohnes, als der, der die Toten lebendig macht, er macht lebendig, welche er will, aber auch die Abhängigkeit, der Herr Jesus sagt, ich kann nichts, und dann sagt er gewissermaßen, ich kann alles, Der Vater hat ihm die höchste Vollmacht gegeben, aber alles in der Abhängigkeit vom Vater morgen früh. Und nun zum Thema von heute Abend. Ein dreifaches göttliches Aber in sehr verschiedenen Zusammenhängen. Es gibt ein strafendes Aber, wo sich Gott uns Menschen in den Weg stellt. Wir haben uns etwas ausgedacht und Gott sagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was du dir da machst. Und der Teufel, wir haben es ja auch im Lieder eben gehört, der ist sehr raffiniert und stellt Schlingen, und bei den größten Sünden bringt es der Teufel fertig, den Menschen weiß zu machen, ja nun, es geht ja wohl nicht anders und Gott wird schon Verständnis dafür haben. Ein dreifaches göttliches Aber, das strafende Aber Gottes. Aber kann eine Einschränkung bedeuten, aber kann eine überraschende Wende bedeuten, aber kann eine Distanzierung sein oder ein gegensätzlicher Gesichtspunkt. Wenn Gott aber sagt, dann will er unsere Sünde oder unsere Verlorenheit oder unsere Gefährdung etwas entgegensetzen. Zunächst einmal das strafende Aber Gottes. Da war Gott mit dem David überhaupt nicht einverstanden. Der Mann, von dem es doch heißt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn wir diese Geschichte da überdenken, von der da die Rede ist in 2. Samuel 11 und 12, dann kann man schon fragen, ist das ein Mann nach dem Herzen Gottes? Das ist doch ein großer Sünder. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie kann ein so großer Sünder ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wenn man dann in die Psalmen Davids hineinschaut, dann findet man eine Lösung. Nicht nur in Psalm 51, auf den werde ich gleich noch zu sprechen kommen, sondern auch in anderen Psalmen, wie Psalm 16 und andere. Der Herr ist sein ganzes Glück. Der Herr ist ihm zutiefst wichtiger als alles Irdische. Das ist seine Grundeinstellung. Trotz seiner Sünde hängt er mit ganzem Herzen und klammert sich an seinen Gott. 2. Samuel 11, im letzten Vers, 27, da finden wir dieses Aber. Nach dieser ganzen Geschichte mit der Bathseba und dem Uriah. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie, die Bathseba, in sein Haus auf, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn in den Augen Jahwes, des Ewigseienden, des Herrn. Aber war die Sache böse, die David getan hatte? Da müssen wir uns ein bisschen mal in die Vorgeschichte vertiefen, in 2. Samuel 11. Ein Bruder, der selber auch Hörspiele und dergleichen gemacht hat, christliche Erzählungen, der Konrad Straub, früher ERF, jetzt Lahö. Und der Konrad Straub sagte mal, das ist ein reiner Krimi, da fehlt also keine Zutat, die man braucht für einen Krimi. Da ist Ehebruch, da ist lügnerische Vertuschung, ja, da ist sogar ein Auftragsmord und dergleichen. Und doch, am Ende bekennt er seine Sünde. Also der David, von dem lesen wir in 2. Samuel 11, dass er seine Leute in den Krieg geschickt hat, selber blieb er aber in Jerusalem. Ob das so nach dem Willen Gottes war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich möchte bei dieser ganzen Geschichte aber eines vorausschicken. 2. Samuel 11. Was hätte da ein Romanschreiber draus gemacht? Was hätten da Filmleute draus gemacht? Oder haben vielleicht ja auch schon diese Sache verfilmt? Da kann man viel draus machen. Das macht Gottes Wort nicht. Gottes Wort ist absolut nüchtern. Das alles, was hier geredet ist, ist vor Gott geredet und von seinem Heiligen Geist siebenfach geläutert. Also ganz nüchtern. Also der David blieb in Jerusalem, während er seine Leute in den Krieg geschickt hat. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. 2. Samuel 11, Vers 2. Also das mache ich nicht mal, der ich doch ein Langschläfer bin. Und dass ich aber erst am Abend aufstehe, nee, das mache ich eigentlich nicht. Es kann schon sein, dass ich mich nach dem Frühstück nochmal hinlegen muss wegen dem Rheuma. Und dann um 11 Uhr ist mir viel wohler als um 8. Also manchmal stehe ich endgültig um 11 Uhr auf und von 11 bis 17 Uhr kann der Rentner arbeiten. Manchmal auch etwas länger. Aber zur Abendzeit steht er erst auf. Und dann guckt er da von seinem Dach herunter und dann sieht er eine schöne Frau baden. Und er ist ja schließlich der König, er fragt nicht lange, er lässt sie holen. Ja, das ist die Frau von Uriah, dem Hethiter. Das ist eine verheiratete Frau. Aber nun ist die Lust in ihn gefahren und nun lässt er sie einfach holen. Sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Wenig später wird berichtet, ich bin schwanger. Und da käme heute wohl manchem der Gedanke, wo ist die nächste Abtreibungsklinik, aber da hören wir nichts davon. Das Kind, das soll geboren werden. Ich bin schwanger, aber nun ist der König ganz schön in der Klemme. So möchte ich ja doch nicht vor meinem Volk dastehen. Gott hat ihm sogar mehrere Frauen erlaubt. Aber jetzt geht es doch um eine verheiratete Frau. Jetzt geht es um glatten Ehebruch. Wir haben also einen König, der Ehebrecher ist. Nein, 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 das soll nicht bekannt werden in meinem Volk. Und dann lässt er also den Uriah, den lässt er mit lieben Worten kommen. Und David sagt, ja, David fragt scheinheilig, wie geht's denn so? Und wie ist das Wohlergehen? Wie geht's dann mit der Truppe, die ich in den Krieg geschickt habe? Wie geht's dem Joab? Und wie geht's dem Volk? Wie ist eigentlich die Kriegslage? Geht's euch eigentlich gut? Ach, mach mal ein paar Tage Urlaub, lieber Uriah. Geh mal in dein Haus hinein zu deiner Frau. Und ein Geschenk wird auch ihm noch gegeben. Aber der denkt nicht daran, in sein Haus zu gehen. Der denkt nicht daran. Und das ärgert den König maßlos. Das Kind, was unterwegs ist, soll doch das Kind des Uriah sein können und kein Verdacht soll auf den König fallen. Und der Uriah macht eben das nicht. Und da kommt was ganz Böses in dem König. Der muss sterben. Aber Könige und Präsidenten, die machen sich ja nicht selber die Hände schmutzig, da hat man ja seine Leute dafür. Bezahlter Mord, Auftragsmord, ja. Er braucht nicht einen Killer anheuern, es ist ja Krieg. Und dann muss also der Uriah wieder an die Front gehen und der Uriah selber muss den Brief überbringen dem Feldhauptmann Joab, in dem geschrieben steht, stell ihn vorne hin und zieht euch hinter ihm zurück. Das klappt auch alles sehr gut. Er wird von Schützen erschossen, die von der Mauer herab da auf die Israelis zielen. Und dann stirbt der Uriah. Einige von dem Volk sterben, sie fielen im Krieg und auch der Uriah starb. Ja, da schickt der Joab hin und lässt dem David das melden. Also wir hatten jetzt kein großes Glück. Einige unserer Leute sind gefallen und der Uriah, der ist auch tot. Alles wird dem David berichtet. Die Schützen, die schossen von der Mauer herab und es starben einige. Auch Uriah, der Hethiter, ist tot. Und der König sagt zu dem Boten, geh mal zu dem Joab und sag ihm, lass dir das nicht so zu Herzen gehen, das ist eben Krieg. Wir haben eben Krieg und da fällt mal dieser und da fällt mal jener, das kann man ja gar nicht vermeiden. Können Sie sich eine größere Scheinheiligkeit vorstellen? Scheinheilige Trauer. Im Grunde seines Herzens ist der David zutiefst befriedigt. Die Sache hat geklappt, die ich da eingefädelt habe. Der ist aus dem Weg. Jetzt kann ich die Batsiba zu meiner Frau machen. Und keiner kann mich des Ehebruchs bezichtigen. Tja, als die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Und jetzt kommt das Aber Gottes. Alles hat geklappt. Alles hat geklappt. Was er so eingefädelt hatte, aber einer ist gegen ihn und das ist das Entscheidende. Das Aber Gottes steht gegen ihn. Haben wir auch schon mal Dinge eingefädelt, die nicht so ganz sauber waren. Also bitte, wir sind ja nicht Leute, die Ehebruch und Mord begehen, oder? Wir sind ja keine Killer oder Auftragsmörder, denke ich mal. Aber sehen Sie, wenn man genau nachdenkt, wenn mich jemand fragt, hast du schon mal einen Menschen umgebracht oder warst du beteiligt bei der Tötung von Menschen? Da muss ich sagen, weiß ich nicht, vielleicht schon. Denn als ich Flakhelfer war und wir waren in einer Batterie in Ratingen bei Düsseldorf und die Bomberverbände, die Englischen, zogen da drüber hin und da hat die Batterie gefeuert und ich hatte so an einem Rädchen zu kurbeln, abdecken hieß das. Die Funksignale kamen und da musste man einen Zeiger mit dem anderen in Übereinstimmung bringen, damit die Kugel in die richtige Richtung fliegt, ein bisschen vor der Nase des Flugzeuges, nicht wahr? Weil ja in der Zeit, wo die Kugel fliegt, das Flugzeug ein bisschen weiter fliegt. Und das kann ja sein, da kamen ja gelegentlich welche runter. Also ob ich da mit beteiligt war an einem Flugzeug, das runterkam, weiß ich nicht genau. Naja, solche Dinge wie der David drehen wir ja nicht. Wir sind da schon etwas besser als der David. Aber es gibt ja doch im Geschäftsleben und so immer wieder Dinge, Grenzfälle. Da geht es um Konkurrenz, da geht es um Rabatt, da geht es um Vorteile. Ja, könnte man das nicht vielleicht so machen im Geschäft? Lockangebote, einem anderen die Freundin ausspannen. Es gibt ja mancherlei Dinge, die auch bei Christen so laufen und die nicht ganz sauber sind und wo man denkt, ach, das geht wohl noch so gerade. Wir wollen uns also nicht allzu sehr über den David erheben, wenngleich wir schon besser sind. Was diese grobe Sünde betrifft, da sind wir hoffentlich ja doch wohl besser. Ich will niemand von uns einen Mord unterstellen, auch keinen indirekten. Aber erinnern wir uns bitte auch mal an die Bergpredigt. Der Herr Jesus beleuchtet ja unser Herz. Der Herr Jesus macht in der Bergpredigt deutlich, wenn wir einen hassen, einen Menschen, so von ganzem Herzen hassen, einen Bruder oder sonst einen Menschen, dann ist das schon der Beginn von dem Mord in unserem Herzen. Oder der Blick, der Gedanke, der begehrliche Gedanke, der Anfang vom Ehebruch. Also der Herr Jesus beleuchtet das, was in unserem Herzen ist. Wenn daraus keine Tat wurde, haben wir keinen Grund, uns über den David hoch zu erheben, sondern wir haben Grund, Gott zu danken. Herr, ich bin zu allem Bösen fähig, wenn ich in gewisse Grenzsituationen komme. Es ist Gnade, hab vielen Dank, dass es nicht so weit kam. Nur Gnade. Ja nun, dann kommt ja dieser Nathan im nächsten Kapitel, 2. Samuel 12. Der Nathan kommt ja zu dem David und er erzählt ihm eine kleine Geschichte von einem armen Mann. Der hatte ein einziges kleines Lamm. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Und ein reicher Mann, dem tat es leid, ein Tier von seinen Schafen zu nehmen. Und er nahm das einzige Lamm dem armen Mann weg und richtete es zu. Bei dieser Geschichte entbrennt der Zorn des David. So was ist in meinem Königtum vorgekommen. Der Mann soll das vierfach erstatten. Das ist ein Kind des Todes. Du bist der Mann, bekommt der David zu hören. Du bist derjenige, der dem Uriah die Batseba nehmen wollte und genommen hat und sogar musste er sterben. Du bist ein Kind des Todes. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Gott hat dir so viel gegeben. Du hast mehrere Frauen und wenn es noch nicht gelangt hätte, hätte dir Gott ja vielleicht dies und jenes auch noch dazu gegeben. Aber nun hast du einen Ehebruch begangen. Und du hast, ja, hier wird es direkt dem David als Sünde zugerechnet. Er ist Mörder. In den Augen Gottes ist er Mörder. Er kann sich nicht, wie manche Könige und Präsidenten, die Hände für reinhalten, ja, ich habe ja nichts gemacht. Nein, nein, der Bush ist ja auch nicht nach Irak gegangen und hat einen nach dem anderen erschossen. Dafür hat man ja seine Leute. Und so auch der David. Du warst es, sagt Gott. 2. Samuel 12, Vers 9. Warum hast du das Wort Jahwes verachtet, indem du tatest, was böse war in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen. Also Gott rechnet ihm das zu, als hätte er das persönlich getan. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn selbst hast du ja umgebracht. Vers 13, wie reagiert nun der König? Ist er beleidigt? Das hören ja die Großen dieser Welt nicht gerne, wenn man sie zur Rechenschaft zieht. Da wird alles Mögliche getan. Der hätte ja auch befehlen können, dieser Nathan, der wird sofort ins Gefängnis geworfen. Kein Wort will ich mehr von dem hören. Nein, wir sehen hier doch, dass David in seinem Herzen aufrichtig ist. Der ist bei all seiner schweren Sünde und das, was da in ihn gefahren ist, wo er sich von einer Lust und Begierde vollkommen hat überrollen lassen, er steht dazu, er ist aufrichtig. Er wollte es vertuschen, hat nicht geklappt. Und nun gibt er es zu. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe, den Ewigen, gesündigt. Ich habe gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch Jahwe deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Ich weiß noch, wie unser lieber Willi Schirmacher sich darüber aufgeregt hat. Viele hier erinnern sich doch wohl noch an unseren Missionar Willi Schirmacher. Der hatte eine sehr lebendige Art. Und ich weiß, wie Missionar Willi Schirmacher auch einmal über diesen Text gesprochen hat und sagt, das finde ich also unerhört. Da hat dieser David so eine schwere Sünde begangen, eine doppelte. Und dann sagt er, ja, ich habe gesündigt. So ist auch deine Sünde hinweggenommen. Das klingt ja so nach Vergebung. Ist das so einfach? Kriegt man so einfach Vergebung? Wenn man so schwerwiegende Dinge gemacht hat, muss man da nicht erst noch Buße tun und Leistungen erbringen? Kann man von einer schweren Sünde durch ein einfaches Eingeständnis der Schuld, die man dem Herrn bringt, einfach so, ja, einfach so. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Voraussetzung ist allerdings absolute Aufrichtigkeit. Das ist hier nicht so gemeint bei dem David, naja, ist mir mal ein Fehler unterlaufen, aber sonst ist es ja nicht so schlimm. So nicht. Ich habe gesündigt. Und dann tritt 1. Johannes 1, Vers 9 in Kraft. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber, nun, jetzt wird es Zeit, dass ich auf Psalm 51 hinweise, damit wir die Sache nicht falsch verstehen. Das ist, klingt hier so in 2. Samuel 12, als wäre das so eine Sache gewesen, so in 5 Minuten. Na gut, Nathan, du hast recht, ich gebe zu, ich war's, jawohl, ich habe gesündigt. Naja, du hast, o König, deine Sünde bekannt, na gut, du bekommst Vergebung, du musst auch nicht sterben, obwohl du selber das Urteil gefällt hast. Dieser Mann, der das gemacht hat, der muss sterben und der muss auch vierfach erstatten. Es ist nicht so, als wäre das so schnell abgetan, sondern es ist doch ganz klar, nach so schwerem Fall, das geht mit über die Tage, über die Wochen, über die Monate. Und dann finden wir den Psalm 51, wo dieser David sagt, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen, meine Sünde ist stets vor mir. Das war nicht eine Sache, die der David so schnell abtun konnte. Er war schon aufrichtig und hatte auch ein empfindsames Gemüt, wie wir ja aus vielen Psalmen es wissen. Das ist lange mit ihm gegangen. Das war nicht in 5 Minuten abgehakt. Nur gut, der David, der Nathan hat gesagt, der Herr nimmt es mir weg. Nein, meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Gegen dich allein. An der Bathseba hat er sich versündigt. An dem Uriah hat er sich furchtbar versündigt. Gegen dich allein. Ja, zuerst und zuletzt und zutiefst richtet sich jede Sünde gegen unseren Herrn. Gegen unseren Herrn. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Und was ich das Wunderbarste finde, in Psalm 51 ist der Vers 12. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude des Heils. Ja, wer als Gläubiger in solche Sünde fällt, wie es dem David passiert ist, dem kommt natürlich die Freude des Heils abhanden. Der kann nicht fröhlich singen über die Lieder des Heiles. Lass mir wiederkehren die Freude des Heils. Herr, die ist mir verloren gegangen über meine Sünde. Da komme ich nicht einfach drüber weg. Und der David erkennt hier etwas, was eine neutestamentliche Erkenntnis ist. Wir bedürfen einer totalen Erneuerung im Innersten unseres Herzens. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Das ist das hebräische Wort, was dreimal in 1. Mose 1 vorkommt. Bara. Bara ist ein Schaffen Gottes, ein völliges Neuschaffen Gottes. Der David erkennt also, Herr, jetzt hilft nicht ein Versprechen, Herr, ich will mich bessern. Jetzt hilft nicht Flickwerk, jetzt hilft nicht Reparatur. Ich brauche eine völlige Neuschöpfung von dir her. Erschaffe mir, Bara, schaffe ganz neu mir ein neues Herz. Wunderbar. Erneuere in mir einen festen Geist. Nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. In Klammern, ich will doch noch weitere Psalmen dichten, erfüllt vom Heiligen Geiste. Oh, lass doch bitte deinen Geist nicht von mir weichen. Lass mir die Freude des Heils wiederkehren. Und der David ist so kühn, dass er angesichts schwerer Sünde sagt, du wirst mich wieder im Dienst gebrauchen können. Und ich will mich von dir gebrauchen lassen im Dienst. Lehren will ich die abgefallen deine Wege. Die Sünde werden zu dir umkehren. Da hat einer tiefe, große Sünde gemacht. Er beugt sich zutiefst. Nicht in 5 Minuten. Das ging längere Zeit mit ihm mit. Und dann aber, Herr, mach etwas völlig Neues. Von hier aus ein Sprung ins Neue Testament. Dieser Gedanke in Psalm 51, Vers 12, Bara, schaffe, erschaffe, etwas ganz Neues brauche ich, etwas ganz Neues, erschaffe das in mir. Das finden wir wieder in der griechischen Sprache, das Wort ktizo, schaffen, erschaffen, neu schaffen, entspricht dem hebräischen Bara in Kolosser 3, Vers 9 und Vers 10. Kolosser 3, Vers 9 und Vers 10. Wo es heißt, belügt einander nicht. 10 Gebote im Neuen Testament, 10 Gebote. Belügt einander nicht. Muss man uns das noch sagen? Paulus sagt, ja, das muss man euch sagen. Lügen haben feine Verästelungen. Belügt einander nicht. Aber wie ich schon sagte, die 10 Gebote im Neuen Testament finden wir auf einer ganz anderen Ebene. Im Alten Bunde heißt es, ihr müsst das Gesetz halten, tue das, so wirst du leben. Tue das, so erfährst du Rettung. Im Neuen Testament heißt es, weil du Leben hast, weil du gerettet bist. Darum, tu das nun. Darum, halte ein die Ordnungen und Rechtsnormen Gottes, die unverrückbar sind. Kolosser 3, 9 und 10. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild seines Schöpfers, nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wir werden zurück erneuert in das Bild Gottes, denn der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das ist eine wunderbare Geschichte und die hat auch etwas mit uns zu tun. Wir brauchen eine radikale Neuschöpfung, jeder von uns, nicht ein bisschen Reparatur, nicht ein bisschen ich will mich bessern, nicht ein bisschen Flickwerk. Heiligung bedeutet bei uns allen, bei jedem von uns, dass etwas ganz Neues durch die Innewohnung Jesu und seines Geistes in unser Leben hineinkommt. Dann werden wir fähig, überhaupt erst einmal nach dem Willen Gottes zu leben und in seinen Normen. Und übrigens, ganz ohne Strafe ging die Geschichte natürlich nicht ab. Darauf hat Willi Schirmacher auch immer wieder hingewiesen. Der David hat gesagt, der Mann, der so etwas Böses gemacht hat in meinem Reich, der soll das Lamm vierfach erstatten. 4 Kinder starben, wurden getötet oder starben vor der Zeit. 4 Kinder des David mussten sterben. Das Kind der Batseba durfte nicht am Leben bleiben. Das erfahren wir ja hier. Und dann Amnon wurde erschlagen. 2. Samuel 13, 32. Absalom wurde getötet. 2. Samuel 18. Adonija wurde getötet. 1. Könige 2, 25. Kind der Batseba, Amon, Absalom, Adonija. Das Strafen der Abergottes. Aber es gibt natürlich auch ein ganz anderes Abergottes. Der Mensch in seiner Verlorenheit. Das rettende Abergottes. Ich will erinnern an Epheser 2 und 1. Korinther 6. Das ist nun etwas ganz anderes. Das ist nun frohe Botschaft. Das ist Evangelium. Aber das Strafen der Abergottes gehört eben auch dazu, gehört auch zu der biblischen Botschaft. Schauen wir mal hinein in den Anfang von Epheser 2. Epheser 2. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, auch euch hat er auferweckt. Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen, in Christus Jesus. Ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden. Ihr wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt. Ihr wandeltet gemäß dem Fürsten der Macht der Luft und nach euren Begierden des Fleisches. Umwelt, Überwelt, Innenwelt, dreifache Bindung. Ihr wart tot vor Gott. Man kann tot sein für Gott und ist doch äußerlich ganz lebendig, quick lebendig. Hier auf diesem Planeten läuft man herum und ist doch tot. Tot heißt ohne Beziehung, ohne Kontakt zu dem lebendigen Gott. Ohne Kontakt zu dem lebendigen Gott. Der Bruder Geier hatte ja die Gabe, dass er biblische Zusammenhänge, über die sich viele lange den Kopf zerbrechen und komplizierte Theorien entwickeln, da konnte er ganz einfache Beispiele bilden. Was ist Sündenfall? Was ist Wiedergeburt? Ganz einfach, sagte Buddha Gaya, Sündenfall, da ist Folgendes passiert. Wenn Sie eine Lampe haben in einem Zimmer und haben den Anschluss durch den Stecker in der Steckdose und ziehen den Stecker raus, dann geht das Licht aus. Oder beim elektrischen Apparat, der brummt nicht mehr, der tut nicht mehr. Alles ist tot und starr und kalt und dunkel. Und das ist beim Sündenfall passiert. Der Stecker wurde rausgezogen. Die Verbindung mit dem Urquell des Lebens riss ab von da aus. Und da war der Mensch tot. Du wirst des Todes sterben, wurde ja dem Adam gesagt. Seitdem ist der Mensch tot. Was ist Wiedergeburt? Neuzeugung? Buddha Gaya sagte ganz einfach, der Stecker wird wieder reingesteckt und plötzlich flammt das Licht wieder auf und plötzlich tut der elektrische Apparat wieder da. Der Strom pulsiert wieder, Und deshalb geht alles darum, und diese Frage hat Bruder Geier oft gestellt, hast du Leben aus Gott? Ist die Verbindung da? Hast du diese lebendige Lebensverbindung? Möchte ich auch heute Abend fragen. Darauf kommt alles an. Ist noch wichtiger als die Frage, wie hoch ist mein Erkenntnisstand, wie viele Bibelstellen kenne ich und bin ich ein guter Christ und wie lebe ich? Hast du Leben aus Gott? Oder ist alles nur fromme Tradition? Ist der Stecker drin, der Kontakt? Das war Bruder Geier immer wichtig. Und er hat ja mal ein Gedicht gemacht, mach mich völlig eins mit dir. Und je älter er wurde, sagte er, er wurde ja nur 62 Jahre alt, aber er war ja auch krank viele Jahre. Und er sagte in den letzten Jahren des Lebens immer wieder, alle diese vielen tausend Randfragen der Christen, worüber sie streiten, interessieren mich eigentlich immer weniger. Herr, mach mich völlig eins mit dir. Hast du Leben aus Gott? Ist der Stecker drin? Sonst bist du bei allem christlichen Schein vielleicht doch noch tot in Sünden und Übertretungen. Aber Gott, er findet sich mit diesem Todeszustand seiner Geschöpfe nicht ab, die er doch liebt. Deshalb gab er den Sohn dahin, um seiner vielen Liebe willen. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, er findet sich nicht ab mit dem Zustand unserer Verlorenheit. Er sinnt darüber, dass der Verlorene nicht von ihm weg verstoßen bleibe. Und wie lange geht dieses Sinnen? Wie lange reicht seine Geduld? Wann kommt der Punkt im Leben eines Menschen, sei es auf Erden oder später, dass Gott sagt, also jetzt ist Schluss mit dir? Nein, immer wird er darauf sehen und suchen, dass der Verlorene nicht von ihm weg verloren bleibe. Aber Gottes, Epheser 2, Vers 4. Das Aber Gottes finden wir ja auch wunderbar in 1. Korinther 6, Vers 11. Vielleicht habe ich ja mal hier gesprochen über diesen wunderbaren Text, 1. Korinther 6, 1 bis 11. Da haben wir vorher in den Versen 9 und 10 von 1. Korinther 6 einen sogenannten Lasterkatalog, eine Aufzählung von Sünden, worin ein Teil der Korinther Gemeinde war, auch schwere Sünden. 1. Korinther 6, 9. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Wollüstlinge noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ererben. Und da sind manche von euch gewesen. Manche von euch waren so Leute, Unzüchtige, Götzendiener. Und da wollen wir uns nicht zu schnell von all diesen Dingen distanzieren und sagen, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie jene. Was ist mit dem Götzendienst? Was ist mit dem Götzendienst? Alles, was uns lieber ist als Gott und Christus und wichtiger, ist schon Götzendienst. Das kann ein berufliches Ziel sein, ein Ehrgeiz, ein Hobby. Das kann ein Mensch sein, das kann irgendein Ziel sein, irgendetwas, was ich unbedingt will. Und dem gelten meine Prioritäten im Innersten denken und sinnen. Und dann kommt auch noch Jesus nebenbei mal sonntags. Das ist dann schon Götzendienst, wenn er nicht Nummer eins ist in unserem Leben. Habgier zum Beispiel ist Götzendienst, sagt die Schrift. Das sind manche von euch gewesen in diesen schweren Sünden, steckten die einen, die anderen in der Korinther Gemeinde und dann kommt aber hier sogar ein dreifaches Aber Gottes, ein dreifaches Aber. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Aber ihr seid abgewaschen. Da ist nicht die Taufe gemeint, wie man in manchen Auslegungen nachlesen kann, oder gar die Kindertaufe, sondern hier ist natürlich gemeint, gewaschen im Blute des Lammes. Offenbarung 7, Vers 14. Ihr habt die Erlösung angenommen und dann seid ihr geheiligt, dem Herrn geweiht und übergeben worden und dann seid ihr gerechtfertigt worden. Das klingt hier ganz feierlich, als wären diese Leute in einer Gemeindeversammlung nach vorn gebeten worden, vielleicht nach einer Taufe, Und dann wurden ihnen die Hände aufgelegt, dann hat man über ihnen gebetet, nun seid ihr gerechtfertigt, ihr seid jetzt abgewaschen durch das Blut des Lammes, ihr habt den Herrn angenommen und sein Kreuzes- und Erlösungswerk in Anspruch genommen. Ihr seid geheiligt, ihr seid ihm geweiht, ihr habt Ja gesagt, ihm euer Leben übergeben, ihr seid gerechtfertigt, alles ist bezahlt, keine Schuld steht mehr zwischen Gott und euch, durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das haben diese Leute erleben dürfen. Das Große, worüber ich immer wieder staune, in 1. Korinther 6 ist dies, hier blicken wir in Höhen und Tiefen der Gemeinde. Hier sehen wir die strahlenden Höhen, hier sehen wir die Zukunftsaufgaben der Gemeinde. Dazu gehört zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Die Heiligen sollen die Welt richten, natürlich nicht kaputtschlagen, sondern zurechtbringen. Richten ist bei Gott immer mit der Zielsetzung der Zurechtbringung verbunden, immer, immer, immer. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Was sind denn das für Heilige? Das sind die von Vers 19 und 11. Das sind die, die in den Tiefen waren, die man vielleicht als Trunkenbolde auf der Straße aufgelesen hat und dann geht es nach der Melodie von denen, die sich um diese Leute kümmern. Seife, Suppe, Seelenheil. Seife, Suppe, Seelenheil. Man kann da nicht gleich im Trunkenbold an der Straße mit dem Bibelspruch kommen, der muss ja erstmal wieder zu sich kommen. Und da muss er abgewaschen werden, auch mal äußerlich. Und da muss er vielleicht was zu essen kriegen. Und dann kann man am anderen Tag mit ihm reden und reden und ihm das Evangelium nahebringen. Und dann wurde er dem Herrn übergeben und aus dem Trunkenbold oder dem Götzendiener, dem Unzüchtigen, dem Knabenschänder, da wurde ein Heiliger Gottes, dem gesagt wird, solche Leute wie ihr, ihr sollt die Welt richten. Was für gewaltige Perspektiven in 1. Korinther 6, die Höhen und die Tiefen, die Heiligen, die die Welt richten sollen, die waren nicht immer heilig, die waren das Gegenteil. Aber der Herr hat sie errettet, das dreifache Aber Gottes trat in unser Leben, das rettende Aber. Und lassen Sie mich noch ein drittes sagen, das mahnende Aber Gottes. Jetzt schauen wir mal in die Timotheusbriefe hinein. Da mahnt uns Gott zu einer gewissen Distanzierung von unserer sündigen Umwelt oder auch sogar von dem, was in der Gemeinde an Sünde vorhanden sein kann. Dreimal finden wir dieses betonte Du aber. 1. Timotheus 6, Vers 11. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Ich werde gleich noch sagen, was für Dinge das sind. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. 1. Timotheus 6, Vers 11. Dann 2. Timotheus 2. Haben wir auch dieses Du aber zweimal in Vers 10 und in Vers 14, 2. Timotheus 2, Vers 10, 2. Timotheus 2, 14, Du aber. 3 Vers 10 und 3 Vers 14. Jawohl. Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Also da hatte ich mir ein falsches Kapitel aufgeschrieben, wird sofort korrigiert. 2. Timotheus 3, nicht 2. 2. Timotheus 3, 10 und 14. Du aber. Ja, von was soll sich der Timotheus distanzieren? Worin soll er anders sein? Wozu ermahnt ihn der Herr? 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Woher ist dann die Rede? Wovon ist die Rede vorher? Von Wortgezänk und Geldliebe ist da die Rede. Von Wortgezänk 1. Timotheus 6, 4 und 5. Da gibt es Leute, die sind krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und die meinen, Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Beständige Zänkereien, Streitfragen, oder kann in einer Gemeinde Gottes viel kaputt gemacht werden? Und ich habe mir daneben geschrieben, 2. Timotheus 2, Vers 14, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man soll nicht Wortstreit führen. Das war ja auch ein Thema, was ich im letzten Heft von Gnade und Herrlichkeit angesprochen habe. Vielleicht haben es manche ja gelesen. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man soll nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Da steht im Griechischen das Wort Katastrophe, Katastrophe, Umsturz. Es ist eine Katastrophe. Ja, das habe ich schon erlebt. Wenn man ja nun schon älter geworden ist und den 70. Geburtstag, ja, vielleicht sogar den 75. hinter sich hat, dann hat man ja so manches erlebt. Dann hat man auch in der Gemeinde Gottes manches erlebt, auch unerfreuliche Szenen, Streitereien zwischen Brüdern, theologischen Streit, wer hat recht, diese Lehre, jene Lehre, und es gibt einen Haufen Sonderlehren, und was ist damit, und was ist damit, nein, das ist aber anders, nein, das steht aber so in meiner Bibel, und da kann man sich heftig streiten. Ihr Lieben, ich muss bekennen, ich habe schon Streitereien erlebt, dass ich dachte, da wird einem das Wort Gottes richtig verleitet. Man sollte aber doch Freude und Appetit bekommen an diesem herrlichen Wort. Aber wenn da rumgestritten wird, dann habe ich gedacht, wo ist der nächste Fernseher? Das wäre doch mal eine Abwechslung für mich, dass ich mir mal einen schönen Film ansehe. Und Schluss mit dieser Debatterei über die Bibelworte. Da wird einem das Wort Gottes verleidet. Das gibt eine Katastrophe. Erleben, dass wir uns nicht falsch verstehen. Man kann sich natürlich unterhalten und das gibt es auch und ist auch nicht verboten. Aber bitte in Demut und Sanftmut und Liebe, damit wir den Christus im Bruder, in der Schwester nicht beschädigen. Man kann sich und muss sich auch mal unterhalten. Der versteht die Bibelstelle so, der versteht sie anders. Aber bitte halten wir an der Liebe fest, sonst gibt das, wie Timotheus, wie Paulus dem Timotheus schreibt, eine Katastrophe. Du aber, du aber, du aber. Also das eine, wovon sich der Timotheus distanzieren soll, ist Wortgezänk, und das andere ist die Geldliebe. 1. Timotheus 6, 9 und 10. 1. Timotheus 6, 9 und 10. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick. Nicht die reich sind, die reich werden wollen. Es geht um das unbedingte Reich werden wollen. Manche sind ja reich und können gar nichts dazu. Sie haben es von den Vätern ererbt. Aber wenn du unbedingt reich werden willst, 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 das ist die Geldgier, die wird dir angeprangert, nicht der Reichtum als solcher. Sondern wenn du reich werden willst, da gibt es heutzutage Milliardäre, aber sie danken nicht Gott, Herr, vielen Dank für die Milliarde, sondern nein, nein, das geht so nicht, unser Umsatz muss unbedingt gesteigert werden und die, was sollen dann die Aktionäre sagen, wir müssen unbedingt den Gewinn verdoppeln, das geht nicht, 1 Milliarde Gewinn, was soll das, 2 Milliarden und dann 4 und dann 8, das geht nicht so. Wir wissen ja, dass der Kapitalismus auch ein schreckliches Gesicht der Habgier haben kann und in unseren Tagen läuft da vieles schief. Aber ich will ja nicht über die Gesellschaft und die Wirtschaft und die Politik reden. Es geht um unser Herz. Sind wir dankbar mit dem, was der Herr uns schenkt? Oder wollen wir unbedingt reich? Und daraus kommt dann das Böse. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Da kann man vom Glauben abirren und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren. Wenn du zu viel oder zu wenig Geld hast, dann wird es gefährlich. Wenn man so mittleres Einkommen wie ich, dann ich habe nie Sorgen. Meine Enkel wissen, So 10 Euro habe ich immer mal übrig. Ja, doch, bei 100, da gucke ich schon genauer hin. Und 1000, ich weiß nicht. Also lassen wir uns da die rechte Gesinnung schenken. Im Übrigen habe ich festgestellt, was das Geld betrifft, da ist der Paulus doch etwas milder noch als der Herr Jesus, der so radikale Äußerungen macht. Wie kann ein Reicher ins Reich Gottes kommen? Da ist der Paulus ja noch milder. Oder der erhöhte Christus durch Paulus. Es geht also nicht um das viele oder das wenige Geld. Es geht nicht um den Kontostand und Besitz. Es geht darum, was für eine Gesinnung habe ich. Bin ich geldgierig? Das ist der Punkt. Davon sollen wir uns distanzieren. Wortstreit und Geldgier. 2. Timotheus 3, da haben wir also wieder, du aber, da sollen wir uns distanzieren. 2. Timotheus 3, Vers 10 und Vers 14, du aber, bleibe an Wort, bleibe bei dem, was du gelehrt hast. Wovon soll sich Timotheus distanzieren, wovon soll er sich unterscheiden? 2. Timotheus 3, 1 bis 5, da haben wir ein Gemälde von dem Menschen der Endzeit. Es ist, als habe Paulus im Heiligen Geist in unsere Zeit hineingeschaut, in unsere Zeit. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere, schwierige, lästige Zeiten da sein werden, denn die Menschen... Und die Menschen unserer Tage sind in allererster Linie einmal Egoisten, die Selbstliebe, die Eigenliebe. Erstens selbstsüchtig, erstens das Ego liebend und zweitens das Geld liebend. In dieser Reihenfolge, denn wenn du dich selber liebst und willst dir jeden Wunsch erfüllen, dann braucht man Money. Dann braucht man Money, um sich jeden Wunsch erfüllen zu können. Und das ist typisch für den Menschen von heute. Erstens das Ego. Es gibt so Graffiti-Sprayer an den Mauern, ja. Auch an den Bahngeleisen entlang sieht man das immer wieder. In Stuttgart habe ich es auch beobachtet, wenn ich da mal spazieren gehe, den Killesberg hinauf in Stuttgart, so eine Treppe hoch. Und da sehe ich auch die Graffiti-Sprayer, was sie da alles hingemalt haben. Und da finde ich auch das Wort Ego. Es gibt wohl ganze Gruppen, die haben das auf ihre Fahne geschrieben. Ego, ich und mein Ego. Das Ego, die schämen sich nicht dabei, sondern die brüsten sich noch damit. Ja, ich liebe mein Ich zuallererst und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und dann brauche ich Money. Und wenn ich das habe, dann kann ich mir manches leisten und dann werde ich hochmütig und prahlerisch. Dann prahle ich vor den anderen, was ich mir alles leisten kann. Sehen Sie, wie hier der Paulus die Menschen genau beschreibt, das Ich lieben, das Geld lieben und damit prahlen und hochmütig, Lästerer, Elternungehorsam, ein ganz schwieriges Kapitel heutzutage, undankbar und so weiter. Das hat Ähnlichkeit mit dem Lasterkatalog am Ende von Römer 1. Dieser Lasterkatalog in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Aber hier schauen wir in die Endzeit. In Römer 1 beschreibt Paulus den Menschen damals im römischen Weltreich. Da deckt sich vieles, vieles stimmt miteinander überein. Aber in der Endzeit ist alles ausgereift, technisch perfekt, mit Höchstgeschwindigkeit. Wir haben doch heute die Möglichkeiten zur Sünde, zum Bösen, zur bösen Verführung. Durch all die Mittel der Medien in einer vervielfältigten Weise, wie das vor 50 und 100 Jahren noch lange nicht der Fall war. Also das ist der Mensch der Endzeit mit alledem. Es stand mal in Gnade und Herrlichkeit. Der Herbert Heinisch hat vor einiger Zeit, das kann schon ein, zwei Jahre her sein, ich habe hier noch wertvolle Artikel von ihm nach seinem Tode, die mir seine liebe Gattin zur Verfügung stellt. Herbert Heinisch hat auch sehr fein geschrieben, über 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Vielleicht haben Sie es beachtet. Es ist wirklich der Beachtung wert. Ein dreifaches Aber Gottes, ein strafendes Aber bei David, ein rettendes Aber, wenn wir in unserer Verlorenheit nicht mehr ein- und auswissen, wenn wir tot sind, was kann denn ein Toter tun? Da muss ein anderer eingreifen, der die Toten lebendig macht, unser himmlischer Vater. Und dann der Aufruf, dass wir uns distanzieren. Du aber, du aber, du aber. Man sagt, Christen schwimmen gegen den Strom. Man hat aber heute nicht immer den Eindruck, dass Christen gegen den Strom schwimmen, sondern dass der Zeitgeist und der Strom sie mächtig mit sich reißt. Und da gebe uns der Herr Gnade, auch dieses dritte Aber zu beachten. Amen.